Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 11. Juni einführen. Auf dem Programm steht das Klavierkonzert Nummer 5 in S-Dur von Ludwig van Beethoven und die Sinfonie Nummer 1 in D-Dur von Gustav Mahler. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Sir Donald Wanickels. Der Solist ist Masaya Kamai. Ludwig van Beethoven schrieb sein fünftes und letztes Klavierkonzert unter ziemlich schwierigen Umständen, nämlich es wurde gerade Wien von Napoleon belagert. Es hatten viele Adlige und der Hof die Stadt verlassen. Beethoven musste da bleiben und suchte manchmal im Keller des Hauses seines Bruders Zuflucht. Aber er war natürlich trotzdem nicht davon abzubringen, weiterhin zu komponieren. Und zwar arbeitete er an einem sehr großen Werk, eben diesem Klavierkonzert in S-Dur. S-Dur war einst die Tonart gewesen der berühmten dritten Sinfonie, der Eroica, und die verbindet sich ebenfalls mit Napoleons Namen. Zunächst war Beethoven ja ein großer Anhänger gewesen von Napoleon und seine dritte Sinfonie sollte eigentlich so eine Art Porträt sein. Sie sollte sogar ihm gewidmet werden, aber als Beethoven hörte, dass Napoleon sich in Paris selbst zum Kaiser gekrönt hatte, da nahm er dann doch Abstand von seiner Beethoven-Verehrung und die schlug dann in ziemlicher Abneigung um, nicht zu sagen in Hass. Das ist nun sehr interessant, dass beide Werke in S-Dur stehen und noch dazu hat das fünfte Klavierkonzert in den angelsächsischen Ländern den Beinamen The Emperor, also der Kaiser. Damit kann aber eindeutig nicht Napoleon gemeint gewesen sein. Man weiß es nicht genau, wer dieser Emperor ist, ob es dann vielleicht doch eher der österreichische Kaiser war. Der Titel hat sich durchgesetzt und bezieht sich vielleicht doch auch eher auf die Art der Musik, die nun wirklich etwas sehr Aristokratisches, nicht zu sagen Kaiserliches hat. Das fünfte Klavierkonzert ist das längste, das Beethoven geschrieben hat. Es ist ein außerordentlich virtuoses und prachtvolles Werk und steht dadurch sehr im Gegensatz zu dem mehr lyrischen, sehr intimen vierten Klavierkonzert. Vielleicht hat Beethoven das Konzert auch gedeutet als so eine Art vorweggenommene Siegeshymne. Es war ja dann doch so, dass Napoleon schlussendlich besiegt wurde und vielleicht dachte Beethoven, dass das eine gute Idee sei, so ein Stück parat zu haben für eine Friedensfeier oder eben eine Siegesfeier gegen Napoleon. Das Stück hat dann auch eine Weile warten müssen, bis es uraufgeführt wurde, ausnahmsweise nicht von Beethoven selbst. Seine Taubheit war schon so weit fortgeschritten, dass es Probleme gab mit der Koordination des Klavierparts und des Orchesters. Das war doch eine bewundernswerte Sache, wie Beethoven trotz seiner Taubheit eigentlich immer neue musikalische Welten erschloss. Auch das fünfte Klavierkonzert ist für seine Verhältnisse, für seine Zeit ein sehr, sehr modernes Werk, wo es viele Sachen gibt, die es vorher noch nie in Klavierkonzerten gegeben hatte. Das Konzert hat dann auch einen großen Einfluss gehabt auf die Klaviermusik des gesamten 19. Jahrhunderts. Es war auch ein Lieblingsstück von Franz Liszt, der es sehr oft gespielt hat. Es heißt, dass er es sogar einmal mit 9 Fingern bewältigt hat, weil er durch eine Verletzung einen Finger nicht gebrauchen konnte und dass es da genauso virtuos geklungen habe, als hätte er 10 Finger gehabt. Der Einzige, der es angeblich bemerkt hat im Publikum, war Ferruccio Busoni. Die 10 Finger, die, wenn man sich die Noten anschaut, die braucht man allerdings normalerweise wirklich. Das Stück wimmelt von Passagen, die auch heute noch nicht so ganz leicht zu bewältigen sind von den Pianisten. Ein Interpret des Konzerts war auch Karl Czerny. Karl Czerny ist ja vielleicht einigen in nicht so ganz guter Erinnerung, weil er eine große Anzahl von Etüden geschrieben hat, die teilweise so etwas mechanisch klingen, aber sicher sehr nützlich sind, wenn man das Klavierspielen lernen will. Jedenfalls besaß Czerny ausreichend brillante Klaviertechnik, um es mit diesem Stück aufzunehmen. Schon der erste Satz beginnt nach einem Orchesterakkord mit sehr, sehr virtuosen Klavierpassagen. Das ist so etwas, als ob sich das Verhältnis der Kadenz zu dem übrigen Teil des Satzes umgekehrt hätte. Normalerweise steht ja die Kadenz am Schluss eines Satzes. Hier macht es fast den Eindruck, als ob sie schon zu Anfang ist. Es bleibt allerdings bei eher kurzen, virtuosen Stellen und dann hat wie üblich zunächst einmal das Orchester das Wort. Das spielt zunächst ein Marschthema, das Hauptthema des Ganzen, und als Seitenthema kommt dann nicht etwa eine lyrische Kantilene, sondern ein weiteres Marschthema, allerdings von ganz anderem Charakter, wie aus der Ferne, sehr leise und in Moll, aber eben typisch auch ein Marschthema. Das war eine sehr originelle Idee, dass man also einen Satz auf zwei Marschthemen aufbaut, die aber genügend kontrastierend sind, dass sie eben als erstes und zweites Thema den gebotenen Gegensatz auch wirklich bilden. Der Solist setzt dann ein und umspielt dann die großartigen Themen, verwandelt sie auch in einen prachtvollen Akkordsatz. Dieses zweite, etwas merkwürdige Moll-Marschthema, das klingt auf dem Klavier besonders brillant, weil Beethoven es in sehr hoher Lage dann bringt und in der Tonart H-Moll, die von Es-Dur nun wirklich sehr weit entfernt ist. Es klingt fast ein bisschen exotisch. Die Klaviere hatten ja erst vor kurzem die hohe Lage erobert. Beethovens frühe Klavierwerke rechnen noch mit einem Klavier, das einen wesentlich geringeren Tonumfang hatte. Aber zum Glück für das 5. Klavierkonzert haben die Klavierbauer kräftig gearbeitet und dem Klavier dann auch die ganz hohe Lage erschlossen. Beethoven scheint davon begeistert gewesen zu sein und wendet sie eben in diesem Konzert auch ausführlich an. Es gibt eine sehr weit ausladende Durchführung und wieder eine sehr brillante Coda. Das ganze Stück, der ganze Satz macht einen höchst selbstbewussten Eindruck. Es ist eigentlich so der Beethoven, wie wir ihn kennen und lieben, der selbstbewusste, sehr zur Dramatik geneigte Mensch, der also dann Musik schreibt, die so mitreißend ist, dass man sich der Wirkung nicht entziehen kann. Einen sehr großen Gegensatz bildet dann allerdings der zweite Satz in H-Dur mit 5 Kreuzen, auch eine Tonart, die normalerweise damals in der Orchestermusik nicht vorkam. Das klingt zunächst wie eine Art Hymne. Man wird fast so an die Symphonik von Anton Bruckner erinnert. Also ein Choralthema erklingt zunächst in den Streichern. Was das Klavier dann macht, erinnert aber eher an Frédéric Chopin. Es ist so, als ob unversehens Beethoven eine Vorahnung der Nocturnes von Chopin gehabt hätte. Das ist dann auch eine sehr interessante Abfolge, zunächst dieses Choralthema zu hören und dann diese nocturnartige Passage, wobei es so ist, dass Chopin selber in seinen Nocturnes manchmal Choralpassagen bringt, die dann auch eine ganz nächtliche Stimmung haben und wie aus der Ferne erklingen. So ähnlich ist das bei Beethoven auch, nur dass der Choral zunächst den Streichern überlassen wird. Am Schluss des Satzes übernimmt aber das Klavier dann doch auch die Choralmelodie und umspielt sie wieder in sehr, sehr raffinierter Weise. Und dann gibt es eine Stelle, die wie ein musikalisches Fragezeichen klingt. Es ist so, als ob die Musik plötzlich anhält und nicht mehr weiter weiß. Und ganz unversehens kommt dann ohne Unterbrechung der Anfang des letzten Satzes. Der ist ganz, ganz stürmisch. Ein Rondo im 6/8-Takt mit höchst merkwürdigen synkopierten Rhythmen. Das wird damals dem Publikum auch nicht leicht gefallen sein, diese Rhythmen zu verstehen. Beethoven liebt ja die Synkopen, das heißt die Akzente gegen den Taktteil, und macht davon hier dann sehr großen Gebrauch. Dieser letzte Satz ist besonders schwer zu spielen. Da sind alle 5 Finger sehr, sehr beschäftigt. Man kann es wirklich kaum glauben, dass Liszt dieses Stück mit 4 Fingern an einer Hand nur gespielt haben soll. Aber der Bericht, der uns das erzählt, klingt relativ zuverlässig. Das Klavierkonzert war eigentlich von Anfang an ein großer Erfolg. Danach hat Beethoven leider keine weiteren mehr geschrieben, aber vielleicht war dieses Stück auch in seiner Art nicht mehr zu übertreffen. Die erste Sinfonie von Gustav Mahler ist ein Stück, wo Mahler selbst offenbar nicht genau wusste, was es ursprünglich werden sollte. Er schwankte zwischen Sinfonie und sinfonischer Dichtung. Es ist jedenfalls eine Sinfonie geworden, wie es früher noch keine gegeben hatte. Mahler war ja der Schüler von Anton Bruckner und dessen Sinfonien haben natürlich gewaltig auf ihn gewirkt. Aber diese erste Sinfonie hat nur an einigen wenigen Stellen Anklänge an Bruckners Sinfonik. Sie ist ein ganz eigenartiges und einzigartiges Stück. Von Mahler selbst gibt es eigentlich auch nichts, was ihm so ein bisschen ähnlich wäre. Und als ein Opus 1 auf symphonischem Gebiet ist es eine ganz erstaunliche Angelegenheit. Die Sinfonie sollte ursprünglich 5 Sätze haben, den zweiten hat Mahler dann später gestrichen. Der wird heute als Einzelstück aufgeführt. Es ist eigentlich ein sehr schöner Satz, ein lyrisches Charakterstück, aber vielleicht kam es Mahler dann doch vor, dass die Sinfonie zu lang sei, wenn man diesen Satz drin ließe. So gibt es also die übliche Abfolge von Allegro-Satz, an zweiter Stelle eine Art Ländler, an dritter einen langsamen Satz und dann ein großes stürmisches Finale. Der allererste Anfang ist auch etwas, was es vor Mahler noch nie gegeben hatte. Alle Streichinstrumente spielen den gleichen Ton A, aber jedes in seiner Lage, also von den ganz tiefen Kontrabässen bis zu den ganz hohen Geigen, sind alle A's vertreten. Ganz, ganz leise wird das gespielt und es klingt so wie eine Art Vorhang oder vielleicht auch ein bisschen so wie eine Wand, wo man noch nicht genau weiß, was dahinter ist. Diese Idee, dass man Symphonien nicht direkt gleich mit dem Hauptthema anfangen lässt, die stammt ja auch im Wesentlichen von Anton Bruckner, wo die Symphonien normalerweise mit einer Art Urnebel beginnen, einem Streichertremolo. Bei Mahler sind es zwar auch die Streicher, aber eben kein Tremolo, sondern ein ausgehaltener, sehr lang ausgehaltener Ton. Und auf dem Hintergrund dieses Tons hört man einzelne Motive, vor allen Dingen einen Kuckucksruf in der Klarinette. Klarinette eignet sich ziemlich gut eigentlich dazu, den Kuckuck zu imitieren. Manchmal ist es auch die Oboe oder die Flöte. Das sind aber zunächst mal nur ganz einzelne Vogelrufe und es dauert eine ganze Weile, bis ein richtiges Thema auftaucht. Das ist dann auch schon im Allegro-Hauptsatztempo. Dieses Thema allerdings wurde nicht als Symphoniethema erfunden, sondern stammt aus einem Lied von Mahler selbst, aus den Liedern eines fahrenden Gesellen. Das ist ein Zyklus, den Mahler kurz zuvor geschrieben hat. Es gibt in der Sinfonie auch noch weitere Anklänge an diesen Liederzyklus, vor allen Dingen im dritten Satz. Dieses Liedthema, das hat so einen ganz frischen Charakter. Es wird in den Celli gespielt. Der Text lautet im Original, ging heut Morgen übers Feld. Und das Ganze soll wohl auch wirklich eine Morgenstimmung darstellen. Die ist zunächst mal ganz rein und ungetrübt, aber dann ballen sich doch Konflikte zusammen. Es kommt zu Auseinandersetzungen sehr dramatischer Art, aber der Satz endet dann ganz jubelnd in D-Dur, der Haupttonart. Der zweite Satz ist ein Ländler, ein sehr kräftiger, sehr energischer Ländler, der vielleicht noch am ehesten Ähnlichkeit hat mit Musik der Zeit. Er ist relativ kurz und macht durchaus auch Anleihen bei der Volksmusik, obwohl man nicht genau Vorbilder identifizieren kann. Jedenfalls ein Stück, was sich in das Wien des späten 19. Jahrhunderts sehr gut einfügt und damals beim Publikum auch keine größeren Probleme gemacht hat. Ganz, ganz anders ist aber dann der dritte Satz. Sowas hatte das Publikum noch nie gehört. Der fängt an mit dem berühmten Kanon, der von Kindern auch gern gesungen wird. Bruder Jakob oder französisch Frère Jacques, Dormez-vous. Der erklingt aber nicht in Dur, sondern in Moll und auch in ganz tiefer Lage. Zunächst mal von einem Solo-Kontrabass gespielt. Später kommt dann die Tuba dazu, aber auch eine Gegenmelodie der Oboe. Das Tempo ist schleichend langsam und das Ganze wirkt etwas grotesk und seltsam. nach einiger Zeit, wenn der Kanon dann zu Ende gegangen ist, gibt es eine ganz andere Musik, die klingt ein bisschen wie eine Mischung aus Klezmer-Musik und tschechischer Volksmusik. Auch hier spielt die Klarinette wieder eine große Rolle. Man hat plötzlich das Gefühl, dass man so in ein Volksfest geraten ist, man weiß nicht wie. Genauso schnell, wie es gekommen ist, verschwindet es dann aber auch wieder. Es kommt wieder der Kanon und dann ein weiterer Umschwung, ganz sentimental wie aus der Ferne. Eine weitere Melodie aus den Liedern eines fahrenden Gesellen, diesmal von den Streichern vorgetragen. Sehr, sehr melancholisch. Noch ein letztes Mal kommt der Kanon, diesmal in der besonders düsteren Tonart S-Moll, 6 Bs. Und führt dann zu einem verlöschenden Schluss. Aus diesem Schluss wird man so etwas unsanft aufgeweckt. Der letzte Satz beginnt nämlich sehr stürmisch in Fortissimo und den ganzen Satz kann man vielleicht verstehen als eine Art Kampf zwischen Himmel und Hölle. Das ist ja das alte Prinzip von Ludwig van Beethoven, das sinfonische Prinzip durch Nacht zum Licht, was Mahler hier etwas abgewandelt hat. Dieser Vorgang findet nämlich mehrmals statt. Also es gibt immer wieder Einbrüche der Höllenmusik, der Nachtmusik, der düsteren Musik, aber auch das Licht versucht immer wieder sich durchzusetzen mit strahlenden Blechbläserakkorden. Nur findet es eben nicht nur einmal statt, sondern mehrmals. Ist also wirklich ein sehr harter Kampf. Die Hölle lässt sich nicht so leicht besiegen, aber am Schluss behält eben doch das Licht die Oberhand ganz, ganz strahlend in D-Dur. Es gibt eigentlich nur eine einzige Sinfonie von Mahler, die düster endet. Das ist die 6. Sinfonie, die sogenannte tragische Sinfonie. Hier bei der ersten scheint es auch im Finale manchmal so ein bisschen auf der Kippe zu sein, ob die Sinfonie nicht vielleicht doch einen katastrophalen Ausgang nimmt, aber Mahler war, als er sie schrieb, eben doch noch sehr jung und da ist es einfach sehr schwer vorstellbar, so einen düsteren Schluss zu schreiben. Der Schluss, den er dann wirklich geschrieben hat, der ist vor allen Dingen auch orchestertechnisch sehr brillant und lässt nichts aus, womit man das Publikum beeindrucken kann. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Donnerstag, den 11. Juni um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.